In dieser Folge des Perspective Talks spricht Max mit Laura Rieger. Sie ist bei Perspective Sales Creative Strategist und verrät, wie wir es schaffen, im Monat um die 400 B2B-Leads einzusammeln. Außerdem sprechen wir im Detail über die Themen Performance Marketer versus Creative Strategist und wie auch du eine Creative Strategy erschaffen kannst, um immer eine Pipeline an neuen Ad-Creatives zu haben.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier im Perspective Talk, weil ausnahmsweise mal kein erfolgreicher Kunde hier mir gegenüber sitzt, sondern Laura, die bei uns bei Perspective als Creative Strategist tätig ist und aus dem Nähkästchen plaudert, wie wir jeden Monat bis zu 400 B2B-Leads gewinnen. Laura, schön, dass du hier bist und willkommen im Perspective Talk.
Ja, ganz lieben Dank, Max. Freue mich riesig, dass ich auch mal hier dabei sein darf und was teilen kann.
Yes, ich habe dich ja als Creative Strategist vorgestellt und viele werden jetzt vielleicht denken, okay, Creative was? Was ist ein Creative Strategist? Was machst du den ganzen Tag? Wie würdest du es mal als Intro, wie würdest du deinen Alltag beschreiben?
Ja, mega gute Frage. Also, weil ich bin ja auch tatsächlich, muss ich sagen, ja in der Rolle jetzt erst seit November 2023. Und ich glaube, es ist halt so eine Rolle, die, also hat man im B2B auch nicht so häufig, zumindest nicht aus meiner Erfahrung raus. Und von dem her war es für mich auch eine neue Rolle. Was ich aber den ganzen Tag mache, ist im Endeffekt, dass ich eigentlich einfach kreative Konzepte für unsere Ads entwickle und es halt einfach ja auf verschiedenen Ebenen, plus halt, was wir auch natürlich machen, ist, dass wir gucken, wie können wir eigentlich immer wieder winning Creatives einfach generieren oder erstellen und das halt natürlich auch in enger Zusammenarbeit und halt einmal natürlich mit Grafikern, aber auch mit ja unserem Video-Editor zu gucken, wie können wir vielleicht halt auch nochmal so Iterationen bauen oder Variationen von was bauen. Und was halt auch einfach mega dazu gehört, ist so das ganze Thema sich anzuschauen, ja, was ist denn so der Knackpunkt oder Painpoint auch, also gerade super viel so Kundenrecherche oder einfach so ein bisschen Markt und auch Wettbewerb natürlich reinzugucken, also mit was können wir überhaupt so richtig krass unsere Zielgruppe catchen und das halt dann ja in cooles Creative überzuführen.
Danke für die kurze Zusammenfassung. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt hier zuschauen oder zuhören, sich fragen, okay, wir haben jetzt eigentlich für diese Rolle, die du gerade beschrieben hast, verschiedene Leute. Wir haben vielleicht einen Projektmanager oder einen Key Account Manager, Account Manager, der viel mit dem Kunden spricht, alle Infos reinholt. Wir haben einen Performance Marketing Manager, der sich dann um die Zahlen kümmert. Was würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich deine Rolle, also die des Creative Strategists, zu einem Performance Marketing Manager zum Beispiel?
Ja, finde ich eine mega gute Frage. Also ich glaube, es ist halt so, dass man, wenn man Creative Strategist ist, dann braucht man also auch so beide Seiten. Und Performance Marketer ist ja eher so sehr stark datengetrieben, natürlich so aus der Natur der Dinge, die er natürlich auch so in seinem Alltag macht. Und als Creative Strategist ist man jetzt halt nicht nur irgendwie nicht nur auf der kreativen Seite tätig, sondern man muss halt auch das mit den Daten so ein bisschen verheiraten. Deswegen eigentlich so ein Performance Marketer und so ein Creative Strategist, die arbeiten auch super eng zusammen, weil damit halt dann man so beide Gehirnhälften, sag ich mal, so ein bisschen, ja, zusammenbringt und dann halt einfach auch dafür sorgen kann, dass halt, gerade wenn man so Hypothesentests macht oder halt auch einen neuen Enkel irgendwie antestet, dass es halt nicht einfach so ins Blaue hineingeht, sondern dass man halt schon eine möglichst validierte These haben kann, so gut validiert man die halt bei uns natürlich machen kann, weil wir haben halt die Ergebnisse immer erst, nachdem wir publishen, aber halt einfach ja so die Insights daraus zu ziehen und ich glaube, das ist halt so eigentlich so ein richtig gutes Dream-Team, weil natürlich auch so ein Creative Strategist im besten Fall natürlich auch überlegt, wie können wir auch noch neue Konzepte irgendwie aufarbeiten, also halt auch kreativ, also sehr, sehr kreativ, halt auch vielleicht in den Hooks zu werden oder auch in der Umsetzung überhaupt, was man machen kann an Kampagnen, was ja vielleicht ein klassischer Performance-Marketer vielleicht eher nicht macht, weil er sich eher so ums Media-Buying auf den Kanälen kümmert.
Got it. Und jetzt mal angenommen, ich mache das Szenario aus und ich glaube, hier gibt's kein richtig und kein falsch. Das ist einfach eine Meinungsfrage. Aber ich gründe jetzt eine Agentur. Ich habe vielleicht ein super kleines Team und natürlich auch noch nicht das Kapital, jetzt mir ein Riesenteam aufzubauen. Wenn du jetzt quasi aus dem Szenario starten würdest, würdest du als ersten Hire quasi oder den Performance-Marketer priorisieren oder so ein Creative Strategist, weil es ja schon dann unterschiedliche Tätigkeiten sind, die du auch gerade beschrieben hast.
Das ist eine mega gute Frage. Also ja, ich muss tatsächlich sagen, Also ich glaube, die Power steckt schon im Creative, sonst hätte ich den Job wahrscheinlich nicht. Ja. Also ich glaube, gerade wenn wir halt auch so über, also über Meta natürlich sprechen, wir hören es ja auch immer wieder, es steckt halt so viel in dem Creative. Und natürlich kann man, also natürlich ist es mega wichtig, dass man die Kampagnen richtig aufsetzt und da auch viel testet. Und ich glaube auch allein im Kampagnen-Setting, also macht ja aktuell auch noch Nils bei uns, der ist da einfach so eine Rakete drin. Und ich denke mir immer, krass, da muss man auch wirklich super strukturiert sein, um halt da auch wirklich so Quick Wins oder auch zu finden, wie man halt dann auch ja sowas aufbauen kann, dass es halt, dass alle davon profitieren. Und ja, ich würde sogar fast sagen, der Creative Strategist ist vielleicht sogar wichtig als okay, erstes ja, Hire oder zumindest vielleicht auch. Also auch, weil halt natürlich auch die Copy und Code dranhängt. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiges Thema, weil alles, was man ja irgendwie erstellt, ist natürlich auch, also es muss resonieren mit der Zielgruppe so. Und ich glaube, dein Media Buying kann noch so perfekt sein und du könntest bis auf den letzten Cent optimieren, wenn deine Creatives und deine Copy halt einfach nicht die Zielgruppe ansprechen, dann ist eigentlich egal, wie viel Budget du hast und ja.
Hundertprozentig. Und auch, ich meine, wir hatten schon auch Perspective Talks darüber, dass einfach mittlerweile, gerade auf Meta, der Algorithmus macht einen super Job. Man braucht jetzt nicht mehr ultra komplexe Kampagnen aufsetzen, um zu seinen Zielen zu kommen. Und auch so das Thema Targeting etc. passiert eben gerade heute eher über das Creative als jetzt über Interessengruppen etc. Das heißt, kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Für mich ist, ich habe die Frage gestellt und mich selbst gefragt. Ich finde es auch eine super schwierige Frage, aber es war cool, mal deine Einschätzung dazu zu hören.
Ja, aber was du jetzt auch gerade, sorry, noch vielleicht ganz kurz gesagt, bitte, deswegen bitte. Auch auf Meta ist es halt super stark und ich glaube, das ist halt auch noch so ein bisschen der Unterschied. Ich meine, gerade wenn wir natürlich auch ja so im klassischen B2B so unterwegs sind, dann sehen wir auch eher weniger ja eigentlich auf Meta und viel auf LinkedIn. Und ich glaube, da ist es halt noch viel, viel, also da ist der Media Buyer noch viel, viel wichtiger, weil da halt man so viel falsch machen kann, wenn man es nicht richtig aufsetzt, weil halt da der Algo nicht so ist wie der von Meta. Deswegen vielleicht hängt es auch von der Plattform ab. Das noch als kurze Hinzufügung.
Ja, da fällt mir auch gerade auf, du hast, glaube ich, einen ganz interessanten LinkedIn-Post vor kurzem veröffentlicht. Wir haben auch bei Perspective jetzt mit LinkedIn Ads gestartet. Also wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, checkt Lauras LinkedIn-Profil mal ab. Wenn wir jetzt darüber sprechen, okay, wir haben jetzt einen Creative Strategist gehired vielleicht. Wir wollen ja alles langfristig aufbauen. Alles soll Hand und Fuß haben. Wir wollen es mit einer gewissen Strategie angehen, das Ganze. Wie baue ich denn oder wie gehe ich denn an so eine Creative Strategy eigentlich ran? Was für Punkte muss ich beachten? Willst du einmal kurz uns da durchführen? Das wäre, glaube ich, super spannend für alle Zuhörer.
Ja, klar, super gern. Also im Prinzip muss man natürlich erstmal, wie eigentlich überall wahrscheinlich im Marketing, natürlich auch erstmal festlegen, welche Kanäle möchte man bespielen oder ich meine natürlich, meistens hat man vielleicht schon organic einen Kanal ausgesucht, dann sagt man, ja, lass uns da vielleicht jetzt auch paid irgendwie reingehen, dann ist es meistens so der erste naheliegende Schritt. Und was man natürlich dann als zweites auch irgendwie machen muss, ich meine, wenn man halt Kampagnen aufsetzt und seine Zielgruppe kennt und dann ist halt eher so der zweite Schritt, würde ich sagen, also wirklich sich so sehr intensiv mit seiner Zielgruppe zu beschäftigen, halt zu schauen, was beschäftigt die jeden Tag, was sind die Pain Points, die man halt mega gut ansprechen kann, weil ja, generisches Messaging gibt's natürlich genug und man muss natürlich auch ein bisschen auch einfach rausstechen, also wie kann man auch emotional irgendwie die Zielgruppe catchen, das ist halt dann so das Nächste, also so die Ansprache, das Messaging. Und dann natürlich das auch irgendwie cool umzusetzen, ist dann so der nächste Schritt. Also wie kriege ich das jetzt irgendwie in Skript? Wie kriege ich das jetzt in eine Copy? Wer nimmt vielleicht, also wenn wir zum Beispiel über Video-Ads sprechen, wer nimmt das auf? Da gibt es natürlich auch wieder die irgendwie auf ja, UGC setzen. Also wir trainieren aktuell auch viele unserer eigenen Videos selber mit uns und so mit unserem Team. Und dann ist natürlich auch so mega wichtig, also wenn wir dann auch mal was launchen oder wenn man halt mit der Creative Strategy startet, auch zu gucken, wie performen die überhaupt, also die Ads, weil es ist natürlich immer, man kann immer viel launchen, aber wenn man daraus die Erkenntnisse nicht zieht, dann wird man wahrscheinlich immer einfach ins Blaue hineinraten, was jetzt gut sein könnte. Und deswegen ist natürlich auch mega wichtig, also sich zum Beispiel gerade mit so einem Media Buyer oder halt Performance Marketer, je nachdem halt, wie die Stelle einfach aussieht, sich das anzuschauen, was sind denn jetzt so Erfolgsmetriken oder zum Beispiel für uns ist es auch, kann ich auch vielleicht nochmal später sagen, also zum Beispiel eine Hook Rate bei einem Video, also wo haben wir eine gute Hook Rate und was können wir jetzt vielleicht daraus ziehen? Können wir daraus noch andere Sachen bauen? Und dann halt auch ganz klar zu sagen, okay, wenn eine Ad nicht performt, dann senken wir die halt ab. Und ich glaube, das ist zumindest was aus meiner Erfahrung, was ich immer so den krassesten Schritt eigentlich finde, auch weil man hängt ja oft immer an dem so ein bisschen, was man produziert hat. Und dann halt einfach knallhart die Plattform sagen halt allen, es läuft nicht, ja, dann läuft es nicht, dann muss man es halt abschalten. So. Deswegen muss man sich manchmal ein bisschen emotional lösen von seinen Ad-Babys, die man in die Welt geschickt hat. Genau, aber ja, das ist eigentlich so, einfach immer wieder zu experimentieren und halt aus dem, was draußen ist, auch zu lernen.
Jetzt hast du ja ganz viele verschiedene Punkte angesprochen, um es nochmal zusammenzufassen. Plattform, welche KPIs, wann sieht man dann auch Ads ab, wenn die KPIs nicht stimmen? Wie baut man dann so eine Pipeline auf mit Iterationen, mit neuen Konzepten? Kann man hier mal einen Test machen, da mal einen Test machen? Um mal ganz kurz nochmal einen Schritt zurückzugehen zum Thema Plattform, weil ich es in der Community einfach super oft lese, das Thema Plattform. Und ich weiß, dass wir da dieselbe Meinung zu haben, aber nur, um es nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen. Was ist deine Antwort, wenn die Frage kommt, die generische Frage, auf welcher Plattform soll ich starten?
Ja, da wo deine Zielgruppe unterwegs ist, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so der wichtigste Faktor einfach, weil man muss halt einfach schauen. Ich meine, wir haben eigentlich, man muss ja sagen, wir haben den Luxus oder oft ja die Qual der Wahl, weil es gibt so viele Kanäle und gefühlt jedes Jahr tauchen da wieder neue Kanäle auf. Und man muss sich eigentlich immer die Frage stellen, oh, gehen wir jetzt noch in den Kanal rein oder in den Kanal rein? Und ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass man schaut, wo ist am Ende die Zielgruppe und da halt vielleicht auch, also ich meine, da ist es halt auch super, super wichtig, teilweise halt auch einfach mit der Zielgruppe zu sprechen, weil natürlich können wir immer auf Analysen vertrauen und auf den Metriken, die uns die Plattformen natürlich sagen, die uns sagen, ja, der Großteil der Nutzer, was weiß ich, zwischen 18 und 25 bei TikTok sind, was weiß ich, macht 40% der User aus, also es ist keine offizielle Statistik, habe ich jetzt mal kurz so in den Raum geschmissen, aber halt, ich meine, eine Statistik ist natürlich immer so das eine und das andere ist natürlich auch, welcher Bruchteil deiner Zielgruppe ist da halt auch einfach unterwegs, weil oft arbeiten wir ja auch, also mit unterschiedlichen Zielgruppen oder mit unterschiedlichen, also Ideal Customer Profiles, mit unterschiedlichen ICPs, die vielleicht dann halt auch nochmal auf anderen Plattformen unterwegs sind und gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, wenn wir auf der Plattform sind, für was sind die auf der Plattform? Ich glaube, das ist auch noch so ein sensibleres Thema, weil jetzt zum Beispiel auf LinkedIn so ein krassen Sales-Pitch hinzuknallen, wird wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Das ist halt auch einfach so ein bisschen, in welcher Umgebung ist ja, also zum Beispiel LinkedIn ist natürlich so super für so Thought-Leadership oder halt auch einfach was, wo man was lernen kann. Also es können auch Fallstudien sein, ich glaube auch Document-Ads funktionieren deswegen mega gut, aber halt auch einfach so darauf zu achten, warum sind die jetzt auf der Plattform, was erwarten die sich, wenn die jetzt durch den Feed scrollen und wo würden wir vielleicht ihr natürliches Verhalten jetzt irgendwie total stören, weil ich glaube, dann wird es halt auch schnell mal negativ, wenn man halt auch sehr aggressiv Werbung macht.
Agree. Was ich, glaube ich, ganz spannend fände, wäre mal zu teilen, wie wir es bei Perspective machen, weil wir da auch so viele verschiedene Datenquellen haben. Aber eine davon oder ein einfacher Weg, sowas herauszufinden, zumindest B2B, ist natürlich so eine Onboarding-Survey. Sobald ein neuer Kunde reinkommt, auch abzufragen, und dann kann man ja vorher kategorisieren, für welchen Zweck nutze Perspective, so machen wir es ja auch. Dann hat man ganz viele verschiedene Kategorien, kann das Ganze gruppieren, aber dann auch zu fragen, wo hast du von uns gehört oder was war vielleicht auch, ja, First Click oder Last Click, sei mal dahingestellt, aber was sagen die Leute von sich selbst, wo sie von uns gehört haben und dann anhand solcher Informationen zu arbeiten. Das, was du auch gesagt hast, mit Kunden einfach mal sprechen, in einen Closing Call zu gehen oder in einen ersten Onboarding Call zu gehen und zu fragen als Agentur, hey, wo habt ihr eigentlich von uns gehört? Wo habt ihr unsere Ads gesehen? War das Mund zu Mund? War das auf LinkedIn? War das auf Instagram? Auf YouTube vielleicht? Da auch spezifisch zu werden, weil je mehr Informationen ihr darüber habt, umso besser ist euer Geld auch in die Ads investiert, weil ihr nicht mehr so viel experimentieren müsst. Genau, nochmal my two cents zu diesem Thema einfach.
Ja, finde ich auch. Ja, finde ich mega wertvoll, weil ich meine, was wir natürlich auch noch dazu machen, ist ja auch, dass wir noch so Attributionstools einsetzen. Aber das ist natürlich auch ein Thema, das kann nicht jedes Unternehmen machen oder vielleicht jede Agentur machen, weil es halt vielleicht sonst auch einfach, also es ist ja immer so ein bisschen, was ist der Return on Invest, wenn man das tätigt. Und ich glaube, das, was halt echt so ein bisschen einfach auch super wichtig ist, und das sehen wir auch immer in der Community, sind halt auch die Fragen, ja, wenn halt die Zahlen so abweichen, oder wir sehen natürlich, es kommen zum Beispiel, was weiß ich, zum Beispiel über die Self-Reported Attribution, die du gerade angesprochen hast, kommen super viele über Facebook rein, aber vielleicht in Facebook oder in Meta sieht man gar nicht so viel. Es sind natürlich auch einfach super viele Sachen, wo halt Daten wir nicht 100% einfach bekommen, weil wir halt auch Cookies und Co. und Privacy-Themen haben, wo halt alles in Anführungszeichen immer ein bisschen weniger trackbar wird, und dann muss man halt versuchen, aus den Signalen, die man hat, was zu konstruieren irgendwie, aber gleichzeitig ist halt auch vielleicht nicht zu überzubewerten, sondern vielleicht auch wirklich dann, wie du es auch gesagt hast, halt einfach ins Gespräch zu gehen, weil manchmal ist es halt einfacher, vielleicht ja mit den Leuten tatsächlich zu quatschen und vielleicht auch zu fragen, hey, was sind unterschiedliche Themen, wo informierst du dich, um dann vielleicht so diese andere Perspektive davon zu bekommen.
Ja, ganz genau. Also danke nochmal für die Ergänzung. Ein weiteres Thema, was du angesprochen hattest, war KPIs. Und du hast zum Beispiel schon über die Hookrate gesprochen, aber vielleicht können wir nochmal kurz drauf eingehen. Welche KPIs schaust du dir am meisten an und nach welchem Entscheidungsframe sagst du, okay, dann und dann müssen die Ads abgeschaltet werden, weil sie nicht mehr performen?
Ich glaube, es kommt also auch ein bisschen natürlich auf die Plattform drauf an und welche Arten von Kampagnen man jetzt fährt. Also ich kann mal so ein bisschen grob den Überblick versuchen zu geben. Also auf LinkedIn zum Beispiel, das betreue ich ja auch aktuell noch, ist es so, dass ich mir zum Beispiel immer anschaue, wie ist die Engagement Rate, also halt auch gerade bei den kalten Kampagnen, die wir sozusagen fahren. Weil ich finde, das ist einfach der mega wichtige Indikator, ob das, was wir machen, irgendwie resoniert oder eine Emotion auch bei unserer Zielgruppe auslöst. Wir haben natürlich auch Retargeting-Kampagnen, und da gucke ich mir auch ganz klassisch an, ja, kommt da die Conversion oder kommt da nicht die Conversion? Nutze aber da auch tatsächlich sehr intensiv das Attributionstool, was wir da haben, einfach weil da tatsächlich auch viel sonst oder viel, aber vielleicht ja 30-40% vielleicht auch mal verloren gehen und man vielleicht auch eine Ad dann überbewertet. Was ich sonst auch mega wichtig finde, ist halt das ganze Thema, wir kennen so bei Video, also die View Rates, also wie oft wird überhaupt ein Video vielleicht bis 25%, bis 50% geguckt, finde ich tatsächlich super spannend, da was rauszulesen. Ist natürlich immer, gerade natürlich je nachdem, wie viel Budget man drauf hat, kann es natürlich auch nicht ganz so repräsentativ sein. Deswegen gerade zum Beispiel auf LinkedIn braucht man manchmal auch einfach ein bisschen mehr Zeit. Auf Meta ist es so, dass wir uns schon auf jeden Fall immer angucken, also die Zielkosten, also wenn zweimal wir im Prinzip über den zweimal CPA im Prinzip drüber sind, dann wird die Ad ausgeschaltet. Und das finde ich eigentlich ein mega gutes Framework, weil sowas braucht man irgendwie immer, dass man halt, wie ich auch gerade schon das so gesagt habe, halt nicht so emotional an den Themen sitzt, weil ich meine, was natürlich schon auch eine Schwierigkeit ist, würde ich sagen, dadurch, dass oft manchmal vielleicht auch die Person, die das Creative erstellt und vielleicht auch Media Buying macht, so beispielsweise wie es auch bei mir jetzt LinkedIn der Fall ist, tendiert man natürlich total dazu zu sagen, oh, aber Mann, ich bin noch dreimal über das Skript gegangen und wir haben doch da extra gedreht und was weiß ich, aber die Plattform belehrt dich eines Besseren. und dann halt da einfach auch danach zu gehen. Bei Meta zum Beispiel nochmal kurz noch zurück, haben wir zum Beispiel auch natürlich noch die Hookrate, die wir uns anschauen, also da einfach die ersten 3 Sekunden, um natürlich dann auch zu sehen, okay, wo catchen wir die Leute einfach am meisten. So mal als groben Überblick.
Ja, sehr spannend. Und da gilt dasselbe wie für LinkedIn, zweimal CPA, also zweifacher CPA wird erreicht und dann wird die Ad abgeschaltet. Das unterscheidet sich nicht von der Plattform.
Ja, genau. Also bei LinkedIn bin ich tatsächlich noch ziemlich viel am Testen und ist natürlich dann auch, also gerade bei den Conversion-Sachen, da passt schon ganz gut. Bei den anderen, zum Beispiel auch bei den kalten Kampagnen auf LinkedIn, da habe ich mir halt einfach selbst Benchmarks gesetzt, und ich glaube, das muss man auch immer machen, weil es ist super schwierig mit den Industrie-Benchmarks irgendwie zu gehen, die dann sagen, alles über 0,5% CTR ist schon gut, weil ich glaube, manchmal, vielleicht ruht man sich dann auch aus. Also ich glaube, man kann immer versuchen, deutlich besser zu sein als die Benchmark, die natürlich über alle Bereiche hinweg ist, und dann ist die vielleicht auch nicht so aussagekräftig. Deswegen glaube ich, ist da einfach super wichtig, verschiedene Sachen zu testen und dann zu schauen, okay, was ist für uns denn ein Durchschnitt und was sind für uns so richtig gute Zahlen. Also natürlich auch dann eine CTR sich anzuschauen, ganz klassisch bei Traffic-Sachen, die wir laufen haben. Und ich glaube, ja, es ist halt einfach ein bisschen leider das eigene Gefühl dafür zu entwickeln, weil halt oft auch andere Zahlen, also wir können mit wahrscheinlich 5 oder 10 Marketern sprechen und jeder wird uns eine andere Benchmark aus seinem Account vielleicht sagen, weil es natürlich auch super aufs Produkt und auf das ganze Konzept dahinter ankommt.
Ja, die klassische Marketing-Antwort ist, das müssten wir testen.
Ja, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, es kommt ganz drauf an. Aber nehmen wir mal an, eine Ad performt nicht. Oder auch wenn sie performt, Frequenz spielt ein großes Thema etc. Wir brauchen neue Ads, wir müssen eine Pipeline aufbauen. Und da würde ich gerne mit dir einmal in den Prozess reingehen. Wie kann man sich eine Pipeline aufbauen? Was für Punkte sollte man da im Hinterkopf behalten? Und wie kommt man auch denn dahin, ständig neue Ideen zu haben etc.? Wie machen wir das bei Perspective, um mal aus den Nähkästchen zu plaudern?
Genau, also bei uns ist eigentlich so auch aufgeteilt, dass wir einmal im Prinzip immer neue Konzepte testen und einmal immer Iterationen erstellen. Und das kommt immer so ein bisschen drauf an, ich sag mal, wieso der Split ist. Also wir haben es beispielsweise auch so, dass wir jeden Montag immer unser Weekly Acquisition haben. Das besteht eigentlich aktuell einfach aus Nils und mir, wo er also durch den Account geht und wir uns dann anschauen, okay, was sind bestehende Creatives, die gut funktionieren und wie können wir die iterieren. Und der zweite Punkt, an dem ich halt dann noch immer sitze, ist halt, okay, was können jetzt neue Konzepte, neue Angles sein, wo wir halt einfach ein bisschen das differenzieren können, was wir jetzt schon im Ad-Account drin haben und halt auch so ein bisschen die, ja, vielleicht einfach anderes mal anzutesten, weil natürlich gibt es auch immer wieder neue Angles, neue Perspektiven, die man mit reinbringen kann. Und das ist eigentlich so, wie wir also zum Beispiel auf wöchentlicher Basis einfach damit umgehen. Wie man prinzipiell sich so eine Pipeline aufbaut, ist halt eigentlich immer, dass man sich halt einfach anschaut, okay, wie viel brauche ich natürlich auch? Also es kommt natürlich immer auch aufs Budget drauf an. Du hast auch gerade schon angesprochen mit der Frequenz. Das ist ein super wichtiges Thema, da halt auch einfach zu gucken. Also Ad-Fatigue kennen wir auch, die Problematik. Man muss halt immer dahinter sein und halt immer dafür sorgen, dass halt, wir haben auch zum Beispiel unterschiedliche Offer, dass halt immer ein Ad-Set beispielsweise auf jeden Fall da ist. Also das ist auch einfach was, wo ich immer wöchentlich gucke, oh, habe ich jetzt genug in der Pipeline? Also bei uns geht es zum Beispiel von den Stadien Planning, Writing, dann haben wir die Production oder Recording und dann wieder in Review. Also es sind unterschiedliche Zyklen, je nachdem, was es natürlich auch gerade dann für eine Ad ist. Aber allein auch schon das, also diese Planning-Spalte beispielsweise finde ich mega wichtig, weil es ist natürlich manchmal schwierig, wenn man vielleicht auch in seinem Tagesgeschäft so ist oder mal andere Sachen zu machen, dann vielleicht auch mit neuen Angles irgendwie jetzt oder ganz neuen Konzepten auf einmal eine Ad zu entwickeln. Und was ich dann halt immer mache, ist mir die Notizen alles immer runterzuschreiben. Ich sehe irgendwo eine coole Ad, ich hänge sie mir direkt in Notion rein. Und man muss ja nicht immer alles umsetzen, was man sieht. Aber es ist so ganz gut, um so diese Angst vom weißen Blatt einfach zu besiegen und halt auch dann ja irgendwie loslegen zu können. Weil natürlich, also was natürlich einfach zählt, ist halt umsetzen, umsetzen, umsetzen. Weil wenn jetzt auf meiner Seite mit dem ganzen Creative Team, was ja mit Videodesigner, Video-Editor oder Grafikdesigner dahinter hängt, wenn wir natürlich nichts produzieren, dann kann es natürlich auch schon schnell für einen drastischen Performance-Decline irgendwie sorgen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das ganze Thema überfordernd ist. Ich meine, wir sind jetzt in einer speziellen Situation oder in einer dankbaren Situation für Nils zum Beispiel. Wir machen viele Video-Ads. Und Video-Ads sind nochmal super, super aufwendig einfach. Aber jetzt hat Nils jemanden mit dir, wo er sich drauf verlassen kann, okay, diese Person sorgt einfach dafür, dass die Pipeline ständig gefüllt wird und ich muss in Anführungszeichen nur noch recorden. Aber dieses Aufnehmen der Ads kostet so viel Zeit, so viel Energie, so viel Fokus, dass wir wir sind jetzt bei Perspective in der besonderen Situation, dass wir einfach super viele Video-Creatives auch machen natürlich. Und es ist gut aufgeteilt, weil du planst das Ganze, wie du es gerade beschrieben hast. Und Nils hat dann die dankbare Aufgabe, es nur noch zu recorden, in Anführungszeichen. Aber dieses ganze Recorden kostet halt unglaublich viel Zeit, Energie und auch Fokus, weg vom Tagesgeschäft vielleicht. Ich finde es super interessant, was wir da eingeführt haben, gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten erst. Das sind sogenannte Recording Days. Und das hört sich jetzt viel größer an, als es ist, aber es lohnt sich einfach, 2 Tage im Monat sind das, einfach komplett zu blocken, um all der Content, der aufgenommen werden muss für Ads, einmal runter zu recorden. So stellt man sicher, dass man es nicht irgendwie zwischendurch einschieben muss, dass so viel Fokus, Zeit und Energie eben verloren geht, sondern man einen dedicated Tag hat, alle 2 Wochen, wo man sagt, okay, und jetzt werden neue Ads aufgenommen. Das hilft euch vielleicht beim Zuhören, wenn ihr euch überfordert fühlt damit, ständig neue Video-Ads aufzunehmen. Das Ganze kann natürlich auch helfen bei den ganzen Stills oder auch anderen Themen abseits von Videos. Sucht euch einfach Fokusblöcke, ob es ein halber Tag ist, ob es ein ganzer Tag ist. Baut die Sachen und dann habt ihr sie durch erstmal für wenige Wochen und müsst sie nicht irgendwo zwischendurch reinschieben. Ich glaube, du hast es auch eingeführt, Laura. Ich fand das Konzept mega. Wir bei Organic haben auch davon profitiert. Deswegen dachte ich teile das Ganze einfach.
Ja, also ist voll gut, dass du es nochmal sagst. Also der Recording Day, also hilft mir auch selber natürlich, einfach vorab genügend Pipeline zu planen, weil das ist natürlich auch was, so haben wir zum Beispiel alle 2 Wochen halt diesen Slot und ich weiß, okay, gleichzeitig haben wir dann auch was sehr Nachvollziehbares und Sichtbares in der Pipeline, dass auch zum Beispiel Video-Editor oder Grafikdesigner, je nachdem, weil manchmal kommt natürlich auch Statics dann auch trotzdem noch raus in der Zeit, halt natürlich auch gut planen können und wissen, okay, ich habe das Creative hier, dann kommt das Set hier und so wird es halt für alle eigentlich ein bisschen einfacher und nicht so ad hoc, weil ich glaube, dann ad hoc leidet halt auch oft manchmal die Qualität.
Jetzt haben wir viel auch über Iterationen gesprochen. Vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel zeigen, wie das Ganze bei uns aussieht oder wie es auch dann bei anderen aussehen könnten, weil ich glaube, wenn man das Wort zuerst hört, ja klar, kann man irgendwie alles optimieren, aber woran kann man konkret schrauben? Das ist, glaube ich, nochmal spannend für alle, die zuschauen und zuhören.
Ich muss tatsächlich gestehen, das Konzept von Iteration war für mich auch noch ziemlich neu. Also für alle, die vielleicht auch zuhören und sich denken, okay, was genau steckt jetzt dahinter? Im Prinzip ist es halt wirklich einfach, dass wir uns anschauen, also wenn wir zum Beispiel über eine Video-Ad sprechen, dann weiß ich zum Beispiel, Hook 3 hat mega gut performt und Hook 3 war vielleicht Agenturinhaber aufgepasst beispielsweise und dann kam irgendwas dahinter. Und dann gucke ich mir an, okay, was sind jetzt noch Elemente, die ich dazu bauen kann oder die ich einfach also visuell anpassen kann und da kommt halt auch mega viel einfach der jeweilige Editor ins Spiel, mit dem ich dann eigentlich einfach zusammen ein Briefing schreibe oder gucke, okay, was können wir noch machen, einfach auch, dass wir visuell vielleicht noch ein Highlight drin haben, also zum Beispiel, man kann auch oben eine Headline reinsetzen, man kann eine Thumbnail auch bei einem Video natürlich nochmal extra anlegen und es dann nochmal hochladen, dass man halt so einen Thumbstopper nochmal zusätzlich hat. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach die Videokomposition im Prinzip an sich bei der Hook zu ändern. Also wir setzen zum Beispiel ganz oft auch so eine kleine Meeting-Bubble einfach mit ein und dann Overlay oder dass man noch eine Animation hat oder irgendwie noch einen Soundeffekt damit reinkommt. Also es klingt vielleicht manchmal viel, viel kleiner, aber es kann halt trotzdem nochmal einen Effekt haben und ich glaube, das ist so mega wichtig, weil wir natürlich immer irgendwie auch, wenn wir in Konzepten denken, dann denken wir ja oft sehr, sehr groß. Also was sind so verschiedene Angles, die man fahren kann in Creative Strategy, aber die kleine, aber feine Magie liegt natürlich darin, dass man, wenn man richtig gutes Creative hat, daraus halt vielleicht nochmal 2 oder 3 machen kann, die gut, vielleicht sogar besser laufen. Weil so kann man halt einfach auf, Nils hat es auch, glaube ich, gestern nochmal im Call gesagt, man kann halt auf dieser Welle die noch ein bisschen länger surfen. Und das passt natürlich einfach mega gut. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen voll okay, wenn es nicht immer so große Änderungen sind. Weil ich glaube, manchmal denkt man muss mehr machen. Und da kam ich halt auch so her, dass ich dachte, oh, ich muss jetzt nochmal was ganz Neues schreiben und Co. Aber das braucht es für eine Iteration gar nicht. Also wir haben ja schon die große Vorarbeit geleistet und können dann wirklich eigentlich uns super kleinteilig auch einfach nur, wir können vielleicht auch einfach 5 verschiedene Headlines nochmal zusätzlich testen und die da drauflegen. Also da gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Möglichkeiten oder natürlich auch noch Ad-Copy, das kann man natürlich auch noch testen. Also es kommt natürlich immer drauf an, welche Stufen man testet oder was man nacheinander testen möchte. Aber es gibt so viele Einzelteile, die man sich raussuchen kann, die man da nehmen kann, ohne dass man jetzt vielleicht nochmal aus einem Winning Creative vielleicht nochmal was Riesiges aufbaut, was halt natürlich dann auch wieder für alle anderen ja wieder auch nochmal eine Schleife ist. Also ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man dann guckt, wie kann man sowas auch ja replizierbar, skalierbar vielleicht so ein bisschen machen, damit es halt sonst nicht in alles andere auch irgendwie reinschneidet oder dass die Prozesse halt vielleicht ja dann wieder komplexer werden. Und vielleicht auch noch ganz kurz, weil du es auch gesagt hast, dass ich noch was zeigen kann. Ich kann auch gerne einmal so zeigen, wie wir vielleicht auch in Statics reingehen und da vielleicht auch mal ins Figma einfach reingehen, weil also wir arbeiten zum Beispiel mit unserem Grafikdesigner, ist ein Freelancer und der heißt Michael und mit dem arbeite ich halt in meinem Figma zusammen. Und was natürlich mega praktisch ist, dass im Figma einfach man super schnell auch mal eine Headline testen kann.
In diesem Teil des Perspective Talks teilt unser Gast seinen Bildschirm. Aber keine Sorge, wir führen dich trotzdem durch das Thema. Damit dir aber nichts entgeht, findest du all unsere Podcasts auch nochmal als Video auf unserem YouTube-Kanal.
Und dann gehe ich mal hier direkt rein. Genau, also was wir im Prinzip sehen, also wir haben schon einige Seiten im Figma, aber das ist jetzt zum Beispiel halt für unsere Fallstudie und was natürlich einfach super easy ist, in Anführungszeichen, ist, wenn es halt hier gebaut ist, also kann ich einfach die Headlines mal anpassen. Wir wissen jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt einfach mal dahergesprochen, wenn das jetzt zum Beispiel ein Winning Creative wäre, also die sind es bei uns zum Beispiel aktuell gerade im Testing, aber wenn es jetzt ein Winning Creative wäre, dann könnte ich mir jetzt einfach aussuchen und sagen, hey, ganz ehrlich, vielleicht möchte ich hier einfach Meta irgendwie noch eine andere Iteration machen, das würde ich jetzt eher zum Beispiel an dann Michael, unseren Grafiker, eben abgeben. Oder ich kann halt hier super einfach die Headline ändern und gehe halt dann einfach hier auf Exportieren und habe dann halt nochmal vielleicht 5 Creatives drauf gemacht. Und das sieht man halt hier. Hier zum Beispiel auch einfach Headline-Testing, was wir hier machen. Ein anderes Mal sind es dann zum Beispiel noch andere Elemente, die dann mit reinkommen, also die halt dann eher so visueller Art eher sind. Und ich glaube, das also finde ich auch mega praktisch, weil in dem Moment, wenn es vielleicht mal doch dringender ist oder vielleicht ja eine Performance, also aktuell gab es vielleicht auch bei manchen ein paar Performance-Issues mit Meta, dass man dann halt super schnell auch sonst was aufsetzen kann, wenn man einfach weiß, okay, das ist jetzt eine Headline, die performt, dann lass mich noch 5 Stück damit bauen und dann können wir die halt auch noch testen und dann haben wir halt schon wieder ein bisschen was im Ad-Account, wo wir halt einfach nochmal wieder neue Ergebnisse draus ziehen können und halt ja nicht in dieses ganze Thema mit halt Ad-Fatigue oder Co. halt auch einfach reinkommen. Und deswegen bin ich also voll der Figma-Fan geworden. Und ja, ist natürlich einfach, also für einen Anwender, also ich habe vorher auch noch nicht so viel mit Figma gearbeitet, aber wahrscheinlich werden es auch viele, denke ich mal, die zuhören, werden wahrscheinlich Canva, Figma, irgendwas Ähnliches nutzen. Ich glaube einfach, wenn man da halt seine Templates hat, die halt einfach in Anführungszeichen halt auch so sauber zu haben, dass man sie halt immer wieder nutzen kann und halt ja ein gutes System irgendwie vielleicht auch zur Ablage zu entwickeln, dass man da immer wieder mal schnell was ja iterieren kann.
Ging ja jetzt viel um das Thema Iteration, was mich jetzt einfach noch aus deiner Sicht interessieren würde. Wir verbringen ja super viel Zeit auf den Socials. Und wie gehst du davor, dass du sagst, okay, dann ist auch eine Ad zum Beispiel für Perspective interessant, so dass ich sie abspeichere. Machst du es an irgendwelchen Faktoren fest oder ist es wirklich einfach nur, du kennst die Zielgruppe so gut oder entsprichst der vielleicht auch selbst irgendwie in einer gewissen Art, dass du sagst, okay, das könnte resonieren oder das wird resonieren? Das würde mich interessieren.
Ja, also ich muss tatsächlich gestehen, die wenigsten Sachen, die ich mir abspeichere, sind Ads. Und zwar tatsächlich aus dem Grund, weil also entweder vielleicht bin ich in der Bubble, wo die Ads mir nicht so gefallen, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, und darüber haben wir ja auch schon super viel natürlich gesprochen, ist dieses Thema, was kann halt Paid von Organic lernen? Also alles, was irgendwie natürlich organisch performt, ist einfach so ein natürlicher Gewinn, den wir natürlich auch im Paid nutzen können. Und ich glaube, da muss halt einfach auch B2B-Marketing noch viel, viel krasser hinkommen, dass es halt nativer wird in den Plattformen der User. Und deswegen glaube ich, dass ich wahrscheinlich eher tatsächlich weniger mir Werbung anschaue, weil Werbung manchmal, wenn sie mir dann auffällt, vielleicht eher negativ auffällt, weil wir kennen es ja alle, wir scrollen so durch den Feed. Innerhalb von wirklich einer Millisekunde weiß man, das ist Werbung so. Das ist ja genau den Effekt, den wir nicht haben wollen. Deswegen, was ich tatsächlich super gern mache, ist, dass ich einfach durch beispielsweise Reels einfach durchslide. Und wenn ich dann manchmal, ich versuche immer im Hinterkopf zu haben, ist es machbar für uns? Kann man das umsetzen, ohne dass es künstlich wirkt? Und ich glaube, das ist auch nochmal sowas was, weil man kann mega viel natürlich machen und wirklich wahrscheinlich 1:1 copy-pasten, aber die Magie besteht ja nicht im Copy-Pasten, sondern sein eigenes Ding draus zu machen. Und deswegen, glaube ich, geht es auch für Ads. Also natürlich schaue ich mir auch Ads von Wettbewerbern an, aber Copy-to-Pasten bringt es halt nicht, weil ja, das hat halt einfach nicht so einen krassen Effekt. Und ich glaube, es ist halt dann auch ein bisschen wichtig, mit seiner eigenen Zeit und allen beteiligten Personen so, ja, irgendwie verantwortungsvoll und auch respektvoll umzugehen, dass man halt versucht, den biggest Impact einfach zu finden. Und ich denke schon, dass es darin besteht, dass man halt Konzepte nimmt und die halt dann anpasst. Beispielsweise, was ich zum Beispiel gesehen habe, mir total krass aufgefallen ist bei Reels, dass wir immer diese, ja, eigentlich wie so Stockvideos haben, wo die Leute vielleicht auch an der Kaffeemaschine sind oder wer kennt sie, tippen was vom Rechner und dann haben wir oben so ein Text-Overlay, nur so eine Headline und dann steht da so, ja, check the caption. Ja. Und das Schlimme ist, ich mache es jedes Mal, ich gucke immer in die Caption rein, weil natürlich es triggert so unsere Neugierde. Und das finde ich zum Beispiel, das ist so ein ganz natürliches Konzept, was halt auch schon wir jetzt kennen. Deswegen ist natürlich auch immer so, wenn man was ganz Neues macht als Konzept, ist es vielleicht auch einfach noch so, kennen die Leute das Konzept überhaupt, verstehen die, was sie damit machen müssen. So, das gibt's ja auch einfach, wenn neue Ad-Formate irgendwie etabliert werden, was weiß ich damals, Document-Ads oder Carousel-Ads, was auch immer es alles noch gibt oder an Form von Werbung vielleicht noch kommen werden, dass halt die User auch irgendwie erstmal damit umgehen müssen in einem gewissen Maß. Und ich glaube, bei sowas, wie wir es jetzt gerade angesprochen haben, ist es halt so nativ schon in der Plattform drin, dass wir es vielleicht gar nicht als Werbung wahrnehmen würden. Und ich glaube, sowas kann man, so kleine Tricks kann man einfach nutzen. Und ich speichere mir tatsächlich dann einfach immer mega viel runter, versuche es mir dann öfters mal irgendwie bei Slack selber zu schicken, dass ich da noch dran denke, wenn ich dann an den Ads sitze. Genau, aber ja, es ist natürlich auch bei uns schon stark videolastig, muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist vielleicht auch für viele natürlich auch vielleicht nicht so umsetzbar, vielleicht, die uns jetzt zuhören, weil es natürlich immer ein bisschen auch aufwendiger ist, wenn man vielleicht noch einen Editor oder Co. hat. Da gibt es ja inzwischen auch super viele Tools. Da ja, bist du ja sonst vielleicht auch noch ein bisschen näher dran. Genau, aber ich glaube, das sind so die Inspos, die ich auf jeden Fall nutze.
Ja, super spannend. Und ich meine, egal ob Ads oder Stills, das Prinzip bleibt ja das Gleiche. Lasst euch weniger von Ads inspirieren, weil wenn ihr was seht, was organic funktioniert, wird es zu hoher Wahrscheinlichkeit mit den Ads auch funktionieren, weil es einfach nur heißt, dass ihr Geld dahinter steckt, um es noch weiter zu distributen. Und das ist eigentlich ein cooler Übergang in das letzte Thema für heute, nämlich wie organic und paid zusammenarbeiten können. Das haben wir jetzt die letzten Monate immer wieder verstärkt gemacht. Und vielleicht mal so ein bisschen zum Kontext, wie es bei Perspective war, also mal kurz einen Rückblick machen und jetzt auch, wie der Status quo ist, weil es war nicht immer so, dass wir eng zusammengearbeitet haben als Paid- und Organic-Team. Ich erinnere mich nämlich, als ich bei Perspective gestartet bin, war quasi alles noch unter einem Dach, aber es war halt alles auch relativ überschaubar. Ja? Und dann gab es irgendwann eine Zeit, wo wir gedacht haben, dass es das Beste wäre, Organic und Paid zu trennen, sodass wir kaum was miteinander zu tun hatten. Klar, wir haben aufs selbe Ziel hinausgearbeitet, aber es gab einfach nicht so vielen Austausch, weil wir einfach dachten, es hat gar nicht so viel miteinander zu tun gegebenenfalls. Und ich glaube, gerade seit jetzt November, wo du auch am Start bist und wir einfach öfter sprechen, zeigt sich ganz gut, auch wenn es jetzt eine neue Plattform ist, zum Beispiel auf LinkedIn, dass Organic gut funktionieren kann. Vielleicht magst du mal kurz darauf eingehen, ja, wie wir uns austauschen, worüber wir uns austauschen, was für dich als Creative Strategist eigentlich aus dem Organic Content auch wichtig rauszuholen ist oder was du gerne auch geliefert bekommen würdest an Input von jemandem, der Organic macht.
Ich finde es tatsächlich einen, glaube ich, der wichtigsten Punkte einfach, weil es ist natürlich auch einfach so eine Ressourcenfrage. Ich meine, du steckst einfach schon so viel Zeit und Gedanken in das, was du organic machst, und warum sollen wir das dann auch nicht auf Paid nutzen? Also so mal noch diesen Gedanken einfach mitzunehmen. Und tatsächlich, aber du es ja auch angesprochen hast, also zum Beispiel, es gibt auch ein Reel, was du auch organic gemacht hast, und das hat auf LinkedIn einfach so eine richtig, also wirklich die beste Engagement Rate von allem einfach bekommen. Und ich wäre vielleicht sonst einfach nicht darauf gekommen, sowas in dem Stil überhaupt mal zu machen. Das ist ja auch das andere. Also man hat ja immer nur einen begrenzten, ja, Blickwinkel auch irgendwie mit dem, was man macht. Und es ist natürlich auch einfach aus einer anderen Brille vielleicht heraus. Und deswegen muss ich auch mehr in die Brille kommen. Ja, halt vielleicht eher noch aus der Nutzersicht noch zu betrachten. Und was wir jetzt ja auch eingeführt hatten, was ich mega hilfreich fand, ist, dass wir einfach so zweiwöchentlich halt einfach immer gequatscht haben. Und manchmal hatte man vielleicht mehr Themen, manchmal weniger, aber man hat halt immer den Slot einfach, sich auszutauschen und halt zu schauen, okay, was geht jetzt gerade bei mir live oder was hat bei mir gut performt. Das fand ich zum Beispiel mega wertvoll, dass du mir das immer durchgeschickt hast, wenn es Best Performing Posts auf Organic gab, weil die konnte ich dann wirklich einfach innerhalb von Sekunden eigentlich ja schon auf den nächsten Kanal rübernehmen und halt dort auch antesten. Und ich glaube, das fand ich auf jeden Fall mega wertvoll und ist vielleicht halt auch einfach was, was alle, die ja zuhören, mega gut mitnehmen können. Also man denkt immer so, ja, man braucht die Meetings nicht, und natürlich, wir arbeiten ja auch, also wirklich sehr intensiv alle in Notion, aber es ist natürlich auch riesig. Also wenn man sich wahrscheinlich Notion als Büro vorstellt, dann haben wir so viele Etagen und noch so viele Schränke darin. Und irgendwie müssen wir ja auch, also jeder hat natürlich immer nur begrenzt Zeit und wir können uns nicht immer alles angucken, was passiert. Und deswegen ist einfach so ein, ja, so ein zweiwöchentliches Meeting mega, mega hilfreich, dass man sagen kann, okay, was ist vielleicht auch gerade aktuell noch in der Arbeit, oder auch einfach Feedback zu holen. Also weil natürlich Feedback ist im Marketing-Team, finde ich, auch mega, mega hilfreich, weil man einfach, ja, dadurch auch nochmal eine andere Sichtweise bekommt, die man vielleicht selber sonst nicht hätte, weil man viel zu nah an was dran ist.
Ja, was ich dazu noch ergänzen würde, ist, was du eigentlich auch schon gesagt hast, wenn wir jetzt drüber nachdenken, wer jetzt den Podcast hört oder wer hier zuschaut, werden es vielleicht auch Agenturen sein mit jeglicher Größe, aber gerade wenn ihr am Anfang steht und ihr vielleicht organic super viel Output habt, noch nicht so viel Kapital habt, schaut, was organic gut funktioniert, und nutzt es für die Ads. Ihr spart euch Zeit, ihr spart euch Geld. Es macht einfach nur Sinn. Das wäre eine Empfehlung, die ich an alle da draußen rausgeben kann. Vielen Dank für diese ganzen Einblicke auch zum Thema Pipeline, Laura. Und über das nächste werden sich, glaube ich, alle sehr freuen, weil du noch ein Freebie mitgebracht hast.
Ja, genau. Direkt aus unserem Nähkästchen sozusagen. Da können wir mit euch unsere Ads-Pipeline teilen. Also das ist im Prinzip ein Notion-Template, mit dem also ich wirklich wahrscheinlich stündlich arbeite, und ihr da einfach sehen könnt, welche Prozessstrukturen wir nutzen, und ihr könnt es einfach wirklich eins zu eins für eure eigene Ads-Pipeline euch damit aufbauen. Genau.
Ja, das Ganze werde ich euch in der Infobox unten verlinken. Das heißt, wenn ihr das Video schaut, das Freebie haben wollt, schaut unten vorbei. Dort findet ihr alle Links. Und Laura, magst du noch irgendwas ergänzen zu all diesen Themen, die wir heute besprochen haben? Hast du noch irgendwelche Nuggets, die du teilen magst?
Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, also haben wir wahrscheinlich das Wichtigste, finde ich halt wirklich einfach Werbung nicht wie Werbung zu denken. Und halt einfach da sich auch irgendwie immer inspirieren zu lassen von allen anderen Bereichen, die es halt gibt. Also auch klassisch so D2C vielleicht mal reinzuschauen und halt einfach ja mit Organic mega nah zu arbeiten, weil davon profitieren alle. Ich meine, wir arbeiten dieselbe Zielgruppe. Dann können wir auch ja da mega viel gemeinsam voneinander lernen.
Yes. Danke für diese ganzen Nuggets. Mir bleibt nur noch eine letzte Sache zu sagen. Und zwar, wenn du schon bis hierher geschaut hast, gebe ich jetzt die Möglichkeit, Perspective für 4 Wochen zu testen statt für 2 Wochen. Auch den Link findest du als erstes ganz oben in der Infobox. Einfach draufklicken und 1 Monat testen anstatt nur 2 Wochen. Komplett for free. Laura, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier am Start warst. Hat super viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Und danke für diesen Perspective Talk.
Ganz lieben Dank dir.